An diesem herrlichen Morgen möchte ich Sie alle grüßen und ich hoffe, dass Sie einen festen Entschluss auch so machen und sagen, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Das ist herrlich, wenn man am Morgen des Tages den Herrn lobt und ihn preist. Wir wollen heute einmal ganz besonders all die grüßen, die über die Kassette mit uns verbunden sind. Und da denken wir an viele Krankenlager, an manche, die weit entfernt von uns im Dienst Jesu draußen sind, an schwierigen Arbeitsgebieten. Und wir grüßen sie ganz herzlich und wollen miteinander einstimmen in das Lied »O, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund«, 238, die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, an diesem Morgen können wir nur überwältigt dir danken. Wir freuen uns an den Strahlen der Sonne, die uns erquicken, an unserer Lebenskraft, an Essen und Trinken und an den lieben Menschen, die uns umgeben. Aber noch wunderbarer ist deine große ewige Liebe. Du hast uns geliebt, ja, soweit wir zurückdenken können. Und wir waren oft blind. Herr, vergib uns unsere Schuld, wo wir dich auf der Seite stehen ließen. Und wir wollen an diesem Morgen dir danken, dich loben und dich preisen. Und dich herzlich bitten, dass du heute jedem von uns begegnest durch dein Wort. Deck du auf, was in deinem Licht geklärt werden muss. Und zeige uns, was falsch ist. Wir brauchen Korrektur von dir. Und wir wollen jetzt jeder für sich, dir in der Stille, alles sagen, was uns bedrückt. Danke, Herr Jesus. Dein Blut macht uns rein von aller Sünde. Amen.
Bitte ich Sie, den Psalm 32 aufzuschlagen. Vielen Dank, jetzt geht's gut, jetzt sind wir richtig. Psalm 32 in Ihren Bibeln und den wollen wir miteinander beten. Wir haben zwei Bußpsalmen von David in unserer Bibel. Der eine, den beten wir gern als Beichtgebet beim Abendmahl, den Psalm 51. Und jetzt wollen wir miteinander den Psalm 32 so miteinander sprechen, wie er da steht. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir,
dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt alle, ihr Frommen. Wir hören noch mal Renate Kübler. Die wichtigste Sache in ihrem Leben ist, dass sie den Rücken frei haben. Vergebung ihrer Schuld. Wir wollen dieses Lied aus diesem Liedheft singen, das an ihren Plätzen liegt. 738. Alles hat er mir erlassen. Und ich hoffe, dass Sie so mit einstimmen können in dieses Lied. In der Freude als ein Wort, das gilt im Hintergrund Ihres Lebens. 738. Wenn Sie es nicht können, probieren Sie es, wir ziehen Sie mit.
Unser Predigtext steht 2. Samuel 12. In den ausgelegten Bibeln ist es Seite 331. 2. Samuel 12. Jetzt möchte ich doch noch ein Stück von Kapitel 11 lesen. Vielleicht ist das manchem nicht mehr so bewusst. Davids Ehebruch und Blutschuld. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging, da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Und man sagte, das ist doch Bathsheba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei ihm. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. David aber sandte zu Joab, sende mir Uriah, den Hethiter. Und Joab sandte Uriah zu Hethiter. Und jetzt geht es nur darum, die Spuren zu verwischen. Und ich denke, jeder von Ihnen kann sich in unzählige Situationen hineindenken, wo wir mit einer hektischen Betriebsamkeit alles versucht haben, dass es ja nur niemand merkt. Der Uriah geht, obwohl er Heimaturlaub hat, nicht zu seiner Frau, sondern ist ein harter Mann, entbehrungsreich und bleibt bei den Wachsoldaten draußen. Und David probiert alles, damit er wenigstens eine Nacht bei seiner Frau schläft. Er macht ihn zum Schluss noch besoffen, der Gottesmann David. Und Uriah geht nicht zu seiner Frau. Und dann bleibt nur noch eine Notlösung, dass er dem Joab einen Brief schreibt und sagt, stell ihn vor das Stadttor und wenn die Feinde von Rabba herausfallen, dann lasst ihn allein, dass er umkomme. Der Joab hat sich sicher die Hände gerieben, der hatte genug Blutschuld an seinen Händen. Das steht in den Samuelbüchern, es war ein feiger Mörder, der General Joab. Aber David gibt ihm den Rat und dann kommt die Kunde zu David, Uriah, der Hethiter, ist tot. Vers 25, David sprach zum Boten, so sollst du Joab sagen, lass dir das nicht leid sein, denn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie, so sollst du ihm Mut zusprechen. Und als Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Eheherrn. Sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen und sie wurde seine Frau. Und gebar David einen Sohn. Jetzt ist nur dieser eine Satz noch da. Der einzige Satz im ganzen Kapitel. Es braucht manchmal gar nicht viel Gotteswort. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hat. Und der Herr sandte Nathan zu David, als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte und ernährte es, dass es groß wurde. Bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf, das eine Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt. Der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. So was steht nicht mal im Gesetz drin. Da wird man übereifrig, übergerecht, wenn das Gewissen geschlagen ist. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen, mit dem Schwert seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen vor deinen Augen, will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Sein eigener Sohn Absalom hat das ja dann vollstreckt, so furchtbar. Denn du hast heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. In meinen Semesterferien habe ich ja bei Daimlers gearbeitet, mir ein bisschen Geld verdient. Es war schön, Kipphebel gebohrt oder Schaltstangen. Und dann schließlich habe ich es bis zur höchsten Akkordgruppe in der Gesenkschmiede als Hilfsschmied gebracht. Es war eine wunderbare Zeit, wenn man abends sah, was man auch geschafft hatte. Ein Erfolg war da. An den heißen Öfen hat man tüchtig geschwitzt. Aber es ist eine schöne Zeit, an die ich sehr gerne zurückdenke. Nur, das mit den Gesprächsthemen hat mich natürlich ungemein belastet. Dass da der ganze Gesprächsstoff fast immer nur aus schmutzigen Zoden bestand. So Dreckwitze. Ganz besonders montags. Und man versuchte irgendwie einen Riegel vorzuschieben und ach, dann hat man seinen Spitznamen weg. Achtung, jetzt kommt Hochwürden und so. Und dann kam einmal einer dieser Schmiede zu mir. War ein prächtiger Kerl und sagt, warum regst du dich denn eigentlich so auf? Ich habe auch mal Bibel gelesen. Aber in der Bibel, da hat er ganz verschmitzt gelacht. Da stehen ja ganz schmutzige Dreckgeschichten drin. Ich sage, ja, das kann ich dir erklären. Guck mal her. Bei den Witzen, die ihr erzählt, und bei den Filmen und bei den Büchern, die ihr lest, da wird ja gar nicht ehrlich und realistisch über das Thema 1 gesprochen. Da bleibt immer ein Hauch der Frivolität und der Verwegenheit, und das wird attraktiv geschildert. Die Bibel, das einzige Buch, das ich kenne, das ganz offen und nüchtern und ehrlich drüber spricht. Und da ist auf einmal aller Zauber weg, auch beim Sex. Und auf einmal sieht man, wie Menschen leiden und was das für eine Not ist und was da für ein Elend drin verborgen ist und wie Familien zerbrechen und wie das oft nur der erste Schritt in viel größeres Unheil ist. Ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie Kinder haben, erzählen Sie diese Geschichten Ihren kleinen Kindern. Die Bibel ist das beste Aufklärungsbuch. Nicht so, wie wir sonst Aufklärung verstehen. Ach so, wenn ein Film gedreht wird über David und Bathsheba, dann wissen Sie, was kommt. Dann kommt kein Stück drin, dass da ein Mensch an seinem Leben zerbricht und verzweifelt ist und immer weiter weiß, dass Sünde der Leute Verderben ist. Das wird nie gesagt. Das ist in all den Romanen nie drin. Das wird verherrlicht, das wird glorifiziert, da wird geprotzt, da wird angegeben. Und diese furchtbare Not, die kann man bloß in der Bibel lesen. Ob das bei Lots Töchtern ist oder was sie lesen wollen, bei Sodom und Gomorra oder wo auch immer. Da ist gar nichts Frivoles mehr drin, sondern das unheimliche Elend von Menschen. So wie Sie doch sagen können von Ihrem Leben, ich habe mir mein Leben selber zerstört mit meiner Sünde. Mein erster Punkt heute, das ist die Not aller Menschen. Das ist die Not aller Menschen. Man sagt heute immer wieder, ach ja, unter Christen ist es ja nicht auszurotten, doch der Mensch heute, der würde sich um dieses Thema der Schuld gar nicht bekümmern. Und er müsste nur grinsen, wenn er von der Sünde, ja, wenn er bei Sünde an das denkt, was er in den Filmen gesehen hat. Wenn er nie an das denkt, was die Bibel sagt. Wenn das der moderne Mensch ist, der sich so aus der Verantwortung stiehlt, gut, gucken Sie mal den David genau an. Es könnte doch direkt aus einer Zeitschrift heute sein. Der sagt, was ich privat tue, ist meine Sache. Es geht niemand was an. Und in der Liebe dürfen Liebende machen, was sie wollen, sowieso Wurst. Da sind sie sich nur selber gegenseitig Rechenschaft schuldig. Und dann kommt man meist noch und sagt, ich habe ja aber so ein paar hohe ethische Randdinge noch, an die ich mich halte. Nein, Gott hat darüber seine Ordnung gebreitet zum Schutz des Menschen. Und wie der David in dieses Verhältnis hineinrutscht, er schlägt gar kein Gewissen. So ein moderner Mensch war der David. Er schlägt das Gewissen erst, als die Frau schwanger war. Wissen Sie noch, wie vor 30 Jahren Oswald Kolle triumphiert hat? Wir haben die Pille. Jetzt gibt es endlich freie Liebe. Da kann David noch nichts wissen. Das ist das einzige Moderne, was wir haben. Und wenn alles schief geht, kann man ja ein Kind auch noch in Stuttgart in verschiedensten abtreiben lassen. Das ist ja nur im Weg, das schwächste Glied der Kette. Aber am anderen schlägt kein Gewissen. Kein Wort wird übermittelt, dass David das Leid gewesen ist, was geschehen ist. Im Gegenteil, muss die Spuren verwischen. Ich möchte Sie jetzt an dieser Stelle einfach mal fragen, dürfte man aus Ihrem Leben jetzt hier so über Ihre Fehltritte auch so offen berichten, wie man es bei David tut? Also Gott sei Dank sehen Sie nicht in mein Leben. Und ich habe hohen Respekt vor dem David, dass er das als König erlaubt hat. Dass das für alle Generationen festgehalten ist, was Sünde ist. Und wie schrecklich leicht man da hineinkommt. Und wenn man einmal diesen Weg beschritten hat, wie dann eins ums andere geht, wie die Perlen an der Schnur, und immer weiter und immer tiefer verstrickt er sich da hinein und kommt in immer größere Not. Wie sagen wir heute, aber es hat mir doch Spaß gemacht. Es hat mir doch Freude gemacht, war doch gut. Das fühlt sich gut an. Alles, wie wenn ein moderner Mensch reden würde, auch im Leben Davids. Aber der Herr, der sprach, weil ihm das missfiel. Und Sie müssen wissen, dass Gott Ihnen hinterher ist. Und Sie können das als lästig empfinden und sagen, ich ertrage das nicht mehr und mir ist das leid und ich will es nicht mehr hören. Ich habe das schon seit meinen Jugendtagen von mir abschütteln wollen, wenn Gott mir immer wieder nachgegangen ist und mich gerufen hat. Wissen Sie, warum das Gott tut? Weil Gott nicht will, dass die Schuld Ihres Lebens Sie in die Hölle hinunterzieht. Und es gibt eine Hölle. Überall in der Bibel spricht die Bibel davon, von der Verdammnis. Von der Scheidung zwischen Böcken und Schafen. Von dem hinausgeworfen werden. Sie müssen begreifen, dass Gott sie sucht, weil er sie retten will. Wenn Gott von unserer Schuld redet, ist das ein positives Thema, weil es eine Umkehr gibt. Das ist das Thema unserer Zeit heute, das Allerwichtigste, was wir brauchen. Und Gott hat etwas vor, er will unser Leben reinigen, heiligen, in Besitz nehmen, unseren Leib, unser Mann sein oder ihr Frau sein oder was es ist. Er will es benutzen, dass darin das Ebenbild Gottes wieder zum Vorschein kommt, dass ihr Leben zum Segen für andere wird. Darum lässt sie Gott nicht drinstecken in diesen furchtbaren Verfehlungen, sondern er holt sie heraus und er ruft sie und der Herr sandte den Nathan, den Propheten. Den Nathan, der das sagen muss, weil Gott es ans Licht ziehen will. Es gab noch nie eine andere Generation, seit es Menschen gibt auf der Welt. Noch nie haben Menschen
zugegeben, dass das wichtigste Lebensproblem ist, wie ich aus meiner Schuld rauskomme. Es ist immer erst dort ein Problem, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Und dort wacht man auf. Wachen Sie heute auf und merken Sie, ich muss raus, wenn mein Leben nicht kaputt gehen soll. Ich muss umkehren. Mein nächster Punkt, Gott will Heilung. Gott will Heilung. Der Nathan war ein großartiger Seelsorger. Man kann das nur lernen, wie er mit Menschen redet. Und das ist in unserer so sensiblen, verletzlichen Zeit ganz besonders wichtig. Sie können auf niemanden zugehen. Das hat man noch nie gekonnt, nicht mal bei David. Du bist ein schlimmer Sünder. Da wird jeder nur den Rollladen runtermachen, wird empört aufstehen, wird es von sich weisen. Deshalb nimmt Nathan eine Geschichte und erzählt die. Und jetzt erleben Sie, wie David aufbraust. Barsch! Ungeduldig! Mit einem ganz feinen Gerechtigkeitsempfinden. Ja, macht Sie das nicht hellhörig, dass unsere Zeit so wahnsinnig fanatisch ist in allem Gerechtigkeitssinn? Wie die Leute einem liebsten noch ins Zuchthaus stecken wollen, wenn einer irgendwas in der Umwelt tut. Man ist so sensibel. Ich bin doch nicht dagegen. Nur wenn man darüber vergisst, dass in uns ein Sumpf ist. Ein Sumpf der Ungerechtigkeit. Davon redet man heute nimmer. Das ist schon wie bei David so. Man kann es erst am anderen sehen. Unser Entlarvungsjournalismus. Das ist auch so eine Sache. Wir tun das nur nicht aus Überheblichkeit, sondern nur, weil wir die Welt bessern wollen. Ist doch nicht wahr. Weil das so befriedigend ist, wenn man in allen Nachrichten, in allen Zeitungen lesen kann, wie die anderen in der Steuer betrügen, wie die anderen schlimm sind und korrupt sind. Ah, ich bin das ja nicht. Und da gehören ganz andere Gesetze her und noch viel schlimmere Strafen. Es kann eigentlich nur der richtig reden, der sich täglich seiner Schuld stellt. Tun Sie das vor Gott in seinem Lichte. Ich bin der Mann. Und dann geht der Nathan noch weiter und zeigt, dass nicht bloß die Schuld an Uriah geschehen ist und auch nicht an Bathseba, sondern du hast den Herrn betrogen. Der Herr, der dir das Leben gegeben hat, dieser Gott, der dir alles schenkte in deinem ganzen Leben. Merken Sie, dass das Schlimmste ist, dass es ein Tritt ins Gesicht des lebendigen Gottes ist, wenn wir sündigen, wo doch Gott gesagt hat, bitte mich. Was du willst, ich will dir es doch geben. Aus meiner Hand sollst du empfangen, was dir zum Besten dient. Und er sagt, nein, ich hol mir selber, auch gegen deine Weisung. Ach, was haben Sie geglaubt? Sie könnten Gott übervorteilen, indem Sie seine Gebote außer Kraft setzen, indem Sie sich eine neue Lebensmaxime geben. Du hast wieder den Herrn gesündigt. Und er vertieft das noch einmal ganz genau dort, wo die Sünde so schlimm ist, dass es im Gewissen brennt. Unsere reformatorischen Väter, so wie wir sie nennen, die haben ja in den Bekenntnissen festgehalten, alle Lehre, alles was gepredigt wird, auch im Unterricht den Konfirmanden erzählt wird, muss durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch. Und wenn ich Ihnen predige, ich möchte Ihnen hier kein Aufsätzlein erzählen oder irgendetwas feuilletonmäßig Ihnen berichten, ich will Ihnen Ihr Gewissen reden. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, wir beweisen uns mit unserer Predigt an aller Menschen Gewissen. Ich habe es noch nie probiert, mit der Predigt Ihre ästhetischen Kriterien der Kunst zu erreichen oder sonst die hohe Dichtung. Ich will in Ihr Gewissen reden. Gott will in Ihr Gewissen reden und will es aufwecken und will, dass in Ihrem Leben Schuld erkannt wird. Und erst, wo Sie Schuld erkennen, können Sie Gott erkennen. Nur über diesem Weg ist noch nie einer anders echt Christ geworden, als dass er über der großen Menge der Versäumnisse seines Lebens erkannt hat, Herr, gehe vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und da das Wort Sünde überhaupt nichts mehr von diesem attraktiven Glanz und von diesem Frömmelnden und so, das ist ganz faustig. Da ist was Fieses drin, was Unfaires in meiner Sünde, was Hundsgemeines. Ich habe andere übervorteilt.
Ich habe mein Ich gesucht und ich habe meinen Trieben nachgegeben. Ich habe gelebt ohne Gott. Und es ist gut, dass er David das so offen erzählt, weil er uns zeigt, dass Gottes Barmherzigkeit kein Ende hat. So wie sie vorhin im Gottesdienst gegrüßt, sie ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Wissen Sie, dass Gottes Barmherzigkeit Ihnen gilt, jetzt verstehen Sie es mit Ihrem wunden Gewissen, über den vielen Fehltritten Ihres Lebens. Gott sucht Sie. Und das, was er einst mit dem verlorenen Lumpensohn gemacht, das will er bei Ihnen noch viel wunderbarer machen, wie er Sie in seinen Arm nimmt und Ihnen das neue Kleid überstreift. Gott will, dass wir heil werden. Gott will, dass wir heil werden. Man kann ja Bibel immer anders lesen. Ich habe als junger Mensch immer Bibel anders gelesen. Es hat mir immer Spaß gemacht. Ich kann mich bis heute nicht so ganz befreien. Zum Beispiel, ich hätte gern drüber meditiert, was war eigentlich die Schuld der Bathsheba? Warum hat die beim Waschen nicht den Vorhang vorgezogen? Es wäre ein abendfüllendes Programm. Und ich muss Ihnen sagen, dass in der Bibel immer so geht. Du brauchst nicht nach der Schuld der anderen fragen und ob da eine Mitschuld auch noch dabei ist. Gott sucht bei seinen Leuten sehr genau, wo sie gesündigt haben. Ja, natürlich buchstäblich. Und es geht noch viel tiefer, wenn Sie die Bergpredigt lesen. Da prüft Gott Ihre Gedanken, Ihre Sinne, Ihre unreinen Begehrlichkeiten und richtet sie. Weil Gott nicht will, dass Sie in der Sünde gefangen bleiben, dass Ihr Leben weiter zerstört ist. Ob das bei Ihnen der Geldgier ist oder der Hochmut oder Ihre Streitsucht oder Ihre Glatzsucht oder was in Ihrem Leben ist. Sie können sich zurücklehnen und sagen, sexuell bin ich gar nicht angefochten. Gut, dann sind es andere Dinge in Ihrem Leben. Gott will Ihr Leben heiligen, reinigen und erneuern. Und darum redet er zu Ihnen und sucht Sie. Gott will, dass Sie zum Frieden kommen. Und er will ihr Leben heiligen. Und jetzt das Letzte, was ich da rausgreife aus dieser ganzen Geschichte. Das Unglaublichste ist die Vergebung. Also verstehen kann man das nicht, dass das klappen soll. Der Uriah ist tot. Mose tot. Der wird auch nicht mehr auferweckt. Am jüngsten Tag, ja. Aber vorher nicht. Und die Dinge sind geschehen. Und wenn Sie in Ihrem Leben zurückblicken, mir ist das oft schwer im Gespräch mit alten Männern, die durch die Schrecken des Krieges gegangen sind und doch nie drüber reden können, über das, was sie oft nachts im Schlaf aufschrecken lässt. Es sind doch Taten, die geschehen sind. Wenn Sie zurückdenken, was Sie Menschen angetan haben, die schon lange beerdigt sind, und Sie können es dann immer wieder gut machen. Vergebung ist ein völlig unsinniger Gedanke. Es geht doch gar nicht. Wie soll man vergeben können? Und das wird ja auch daran noch deutlich, dass dieses wirklich unschuldige Kind, das hier geboren ist, stirbt. Das kleine Baby. Und das nötigt doch einem fast die Tränen ab. Ist das möglich? Und das kann doch auch den Schaden nicht wieder gut machen. Eine erste Erinnerung schon im Alten Bund. Ich kann mich nicht selber befreien. Wie kann man nur so töricht sein? So heißt es ja immer in der Bibel, eine Torheit in Israel ist das, wenn man sündigt. Wie kann man nur so töricht sein, wenn man meint, man könnte irgendwie mit seiner Schuld selber damit fertig werden? Kann man gar nicht. Ich kann nicht die Last eines Tages selber verantworten. Und wenn es Ihnen plötzlich einmal vor den Augen brennt, wenn es in Ihrem Gewissen ganz bitter wird. Es hilft auch nicht, dass ein Baby stirbt. In der Mitte des Evangeliums hat Gott ein Zeichen auf ihn, vielmehr nicht bloß ein Zeichen, seinen Sohn an das Kreuz genagelt. Ich verstehe es nicht. Ich höre es und ich glaube es. Und ich danke meinem Herrn, dass er mit seinem Blut die Sühne geschaffen hat für das, was ich gar nicht mehr zurechtbringen kann. Und das ist das größte Wunder, das in der ganzen Bibel drin steht. Dass alte Schuld völlig ausgelöscht wird und nie mehr vorgeholt wird. und in des Meeres Tiefe versenkt ist. Und dass das allen gilt, nur eins ist nötig, dass ich mich meiner Schuld gegenüber bekenne und mich zu ihr stelle. So wie David sagt, Herr, ich habe gesündigt. Haben Sie das schon einmal in Ihrem Leben gesprochen? Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist nicht eine altmodische Sprache. Das ist das Größte, was wir sagen können im Licht der Ewigkeit. Herr, an mir ist nichts, aber deine Vergebung brauche ich. Und diese wunderbare Vergebung, die ganz löst. Hoffentlich sind Sie so Seelsorger wie der Nathan. Wie sagt er denn? So hat der Herr auch deine Schuld weggenommen. Nur dieses Sätzlein sagen. Ha, ich sehe doch die vielen Spötter, wie sie höhnen und sagen, das ist ja leicht, wenn man das mal sagen muss. Es wird so unsagbar schwer, dieses auszusprechen im Lichte Gottes. Herr, du hast recht mit deinem Wort. Und ich habe mich lang selber belogen und mit Vertuschungsversuchen alles zu verdecken versucht. Ich will mich dir stellen und dir danken, dass du mich freisprichst. So, hat doch Herr deine Schuld weggenommen, sie ist weg und was weg ist, braucht niemand mehr vorholen. Und sie haben den Rücken frei und sie können jubeln und sagen, o Abgrund, welcher alle Sünden durch Christi Tod verschlungen hat. Da kann man niemand mehr verdammen, da kann niemand sie mehr anklagen, da kann niemand mehr etwas sagen, wo Gott sagt, ich bin doch für dich und ich stehe doch für dich ein und ich bin doch bei dir. Und Sie wissen, dass das die ganze Freude ist, dass man das weiß, Gott ist bei mir. Ich habe heute ein komisches Thema bei der Predigt oben drüber geschrieben. Ich habe geschrieben, verlorene Siege, überwundene Niederlagen. Der David hat ja noch die Stadt Rabba besiegt. Wissen Sie, was Rabba ist? Hören Sie heute mal Nachrichten, wo heute die großen Unruhen sind. Das sind Ammon. Heute Morgen ging es schon tüchtig los. In Ammon, diese Stadt Ammon hat David erobert. Und was war der Sieg? Nichts. Es ist in unserem Leben auch so, dass wir uns rühmen mit großen Taten, was wir alles erreicht haben und doch vor Gott gescheitert. Denken Sie mal, so leicht fallen wir. Dieser David war solch ein Held. Ich kenne keinen so entbehrungsreich wie er in der Wüste sich durchgeschlagen hat ohne Wasser. Wie er mutig dem Goliath entgegenging. Wie er ein Glaubensmann war, der hat Lieder gedichtet. Wie der die Harfe gespielt hat. Ein Genie ohnegleichen. Ein Mann gefüllt mit dem Heiligen Geist. In der Bibel heißt ein Mann am Herzen Gottes. Und so leicht gefallen. Wenn der Teufel bei Ihnen versucht, sind Sie schon weg. Wissen Sie das? Kein einziger von uns kann den Versuchungen widerstehen. Verlorene Siege. Der Teufel kann die größten Gottesmänner, die segensreichen Evangelisten, ganze Kleinigkeiten zu Schande werden lassen. Soll sich keiner rühmen. Wir werden bewahrt durch die Macht Gottes. Das herrliche, überwundene Niederlagen. Dieser schreckliche Augenblick, als die Schuld aufgedeckt ist. David hat in diesem 32. Psalm es uns gesagt, den wir vorher gebetet haben, dass für ihn dieses Jahr, wo das alles lief, bis das Kindlein geboren war, für ihn die Hölle war. Ich wollte es verschweigen und da verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Wissen Sie, wo die Ursache so vieler, nicht aller, so vieler seelischer Leiden heute liegt? Dass ich mit meiner Schuld nicht mehr fertig werde. Und dass ich Angst vor den Menschen habe, niemand ins Gesicht gucken kann und Platzangst kriege. Weil ich den Rücken immer frei habe. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Da vergabst du mir meine Sünde. Kein Tag mehr ohne Vergebung Jesu. Keinen Augenblick mehr, wo nicht der gekreuzigte Jesus mit diesem wunderbaren Vergebungswort die Mitte unseres Glaubens ist und die Quelle der Freude. Überwundene Niederlagen. Da komme ich erst zum Glauben. Und jetzt wollte ich, dass Sie zum Glauben kommen. Dass Sie sagen, das war heute für mich gesprochen. Ich will heute vor Gott, dem Herrn, stehen bleiben und will Frieden mit ihm machen. Ich will sein Gnadenwort annehmen und mich daran freuen, dass er mich angenommen hat. Immer will ich bei ihm bleiben. Nichts kann mich von ihm mehr vertreiben. Ich will fröhlich meine Straße ziehen. Amen. Wir singen noch das Lied von Philipp Friedrich Hiller, Mir ist Erbarmung widerfahren, 277. Wir singen alle Verse. 277. Wir wollen beten. Dir, Herr, wollen wir danken für diese unendliche Barmherzigkeit. Du hast uns in Liebe getragen, wo wir noch nicht nach dir fragten. Und du hast uns in Geduld gesucht, bis heute. Herr, verzeih uns auch unsere Heuchelei in unserem Christsein. Du willst doch, dass wir ganz dir gehorsam werden und dass unser Leben ganz geheiligt wird. Unsere Sinne, unser Willen, unsere Wunschwelt, das, was wir reden, Herr, hilf uns, dass du in Wort und Werk und allem Wesen gelesen werden kannst. Dass wir nicht nur von dir singen, sondern dass wir das umsetzen in unserem Leben. Komm du und bekehre uns und zeige uns, wo Stellen in unserem Leben sind, wo wir dir ungehorsam und untreu sind. Und wir danken dir für diese wunderbare Vergebung. Gebrauche uns doch dazu, dass wir so weiter erzählen auch anderen als Begnadigte, dass wir es anderen sagen, wie wir deine Hilfe erlebt haben. Und dass andere darüber deine Liebe erfahren. Jetzt gib doch, dass keiner von uns traurig weggeht. Du willst nicht Sünde zum Thema machen, sondern du willst unser Leben ganz erneuern und schön machen, dass wir Frucht bringen können für dich. Und jetzt auch bitten für unsere jungen Männer auf dem Sommerlager, dass du auch dort wirkst und durch dein Wort zu ihnen redest und sie ganz in deine Nachfolge führst. Wir bitten dich auch für die bevorstehende Messenfreizeit. Wir bitten dich für unsere Kranken und Alten, die nicht unter uns sein können, dass du jetzt auch bei ihnen einkehrst, ihnen Frieden schenkst am Lebensabend und sie einhüllst in deine Güte. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einen Augenblick Platz. Darf Sie noch darauf aufmerksam machen, unter den Dingen, die hinten liegen, ich habe vorhin schon welche genannt, jetzt noch, ist ein sehr interessanter Rundbrief von Dr. Hans-Martin Kilgus, auch über die Situation der Christen in Pakistan. Das ist ein weißer Zettel. Dann sind die Berichtsbände der Hofacker-Konferenz erschienen. Die gibt es zum Preis von 10 Mark da drüben, weil sie ja nicht zugesandt werden, sind sie ja billiger. 10 Mark, alle Ansprachen aller Hofacker-Konferenzen. Die mitgeholfen haben bei den Ständen und bei den Posaunenchören, die auch deshalb alle nicht so hören konnten, haben wir hier vorne in dem Eck diese Bücher, die kriegen es geschenkt. Die Helfer, die da geholfen haben, der Mittagsimbiss und so weiter, kriegen hier die Bücher zum Mitnehmen. Und die anderen, die zum Kaufen sind, drüben beim Turmausgang. Drüben beim Turmausgang ist auch noch das Buch, ich habe es letztes Mal vergessen hinzuweisen, letztes Mal am Israelsonntag habe ich erzählt, wie heute Juden Christen werden. Das ist ein ganz brisantes Thema. Und da sind ganz viele Berichte zusammengefasst von Künstlern und Wissenschaftlern und jungen Leuten, wie sie den Messias Jesus fanden als Juden. So fanden wir den Messias. Das Buch liegt drüben. Und jetzt noch ein Wort zum Opfer. Ich will Ihnen immer danken, was Sie da tun. Im Mittragen. Lothar Kesser ist gerade in Ruanda aus unserem Gottesdienst heraus. Ein junger Bauingenieur, der lange in Zaire gearbeitet hat. Überleg mal, was man da helfen kann. Die Frau Lubow aus unserem Gottesdienst ist gerade in Mosambik und versucht da, was man ausbauen kann. Wir haben ja aus unserer Gemeinde einige, die auch bei unseren christlichen Fachkräften tätig sind. Von denen reden wir ganz selten. Wir haben ja Missionare von unserer Gemeinde bei anderen Missionsgesellschaften. Dazu gehört Dr. Hartmut Schack, der im glutheißen Rift Valley, in diesem großen ostafrikanischen Grabenbruch, die vielen Wasserversorgungen für die Masai macht, mit seiner Frau in großer Treue. Und dann denke ich an die Martina Bastian, die in Westafrika Bibliotheken aufbaut. Herzlich lässt sie grüßen mit ihrem letzten Brief vom Juli. Sie sucht dringend eine Bibliothekarin, die ihr hilft in der großen Arbeit. Dann Ralf Wiegand, der gehört zu den Hohenheimern, die unter uns sind. Ja, sehr viele Hohenheimer Studenten sehen da immer noch im Gottesdienst sitzen mit seiner Frau. Und dann den Hans-Jörg Kähnel. Ist die Andrea Schick da? Nicht heute. Die ist ja verlobt und die werden noch in Weihnachten heiraten. Hans-Jörg Kähnel ist in Zaire, in diesem völlig bankrotten Land, wo es ganz unsicher ist. Ich sagte Ihnen ja mal, die trickreichsten Diebe, das sind die Polizisten. Die halten jeden auf der Straße und plündern ihn leer. Der Hans-Jörg Kähnel baut da Krankenstationen auf. Ganz groß mit der Afrika-Inlandkirche in einem riesigen Bezirk in Ostafrika. Das ist ein Wunder, wenn der immer wieder heil zurückkommt. Unser Opfer ist heute für diesen Dienst dieser vier Leute. Und wir danken Ihnen für Ihr treues Mittragen. Und dann möchte der Herr Sie segnen. Wenn in Ihrem Leben etwas aufgewühlt wurde, auch heute, bleiben Sie einfach zurück. Es sind viele Seelsorger da, die Ihnen helfen auch zum Zuspruch. Dass Sie es wissen, Gott will heilen. Er will Sie nicht brandmarken. Er will Sie heilen und Ihnen Frieden schenken. Und Ihnen den herrlichen Zuspruch geben, dass er mit Ihnen ist und Sie segnet. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.